Lasst uns Römer 9 aufschlagen. Römer 9. Endlich kehren wir zu unserer Serie zurück in dem Römerbrief. Als Hintergrund möchte ich erwähnen, dass Paulus sein Anliegen für seine verlorenen hebräischen Brüder zum Ausdruck gebracht hat in den Versen 1 bis 5. Danach aber wollte er das Wort Gottes verteidigen, denn er sagte, es ist nicht, dass das Wort Gottes hinfällig wäre. Und er hat dann reihenweise erklärt aus dem Alten Testament, dies ist die Erfüllung. Gott hat doch gesagt, dass nicht jeder, der sich Israelit nennt zum Beispiel, ist wirklich ein Geisteskind Abrahams. Und dann hat er auch Gott, nicht nur Gottes Wort, sondern Gott selbst in Schutz genommen in den Versen 14 bis 29. Es war also Paulus ein Anliegen für seine hebräischen Brüder, für das Wort Gottes und für die Lehre der Auserwählung Gottes. Er wollte diese Lehre, diese Handlung Gottes in Schutz nehmen. Und nun fasst Paulus seine bisherigen Gedanken zusammen. Nicht nur die Gedanken, die er in diesem Kapitel hatte, sondern auch in dem gesamten Buch oder Brief an die Römer. Also sehen wir in Vers 30 bis Vers 33, wie Paulus seine bisherigen Gedanken zusammenfasst. Und ich möchte, dass wir diese Verse lesen. Römer 9 ab Vers 30. Was wollen wir nun sagen, dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben? Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Wir fangen mit Wahrheiten über die Heiden an. Sie waren nicht bestrebt. Sie waren nicht auf der Jagd. Das Wort für bestrebt oder streben ist ja ein Begriff, der für die Jagd gebraucht wird. Sie waren nicht danach auf der Suche oder auf der Jagd. Das Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, doch Gerechtigkeit erlangt haben. Was wird mit dem Begriff Heiden gemeint? Manche nehmen Anstoß daran. Im Alten Testament waren es die Goyim. Und die Juden sprechen über alle anderen als die Goyim, die anderen, also die Nationen, die Völker, aber alles, was nicht jüdisch ist. Im Neuen Testament ist der Begriff Ethnoi oder Ethnoi. Ihr kennt Worte wie ethnisch. Nur damit ihr ein bisschen Gefühl bekommen für Begriffe, die man ab und zu mal hört. Wisst ihr, am Anfang in 1. Mose in den Kapiteln 10 und 11 war noch kein Israel. Eigentlich danach auch nicht vorerst. Bevor es eine Geschichte Israels geben konnte, musste es einen Abraham oder Abram geben. Den Abram gab es erst in Kapitel 11 in den Versen 26 bis 32. Also beinhaltet das Wort Goyim zu Beginn auch die Vorfahren Israels. Später aber wird zwischen Israel und allen anderen Nationen differenziert. Dann heißt der Begriff Nationen oder Heiden in der Regel alle Völker außer Israel. Es sind also die Heiden, die Völker, die zu dem Gott Israels kein Verhältnis hatten. Gott hatte zu Abraham ein Verhältnis. Das können wir auch in 1. Mose 12 lesen. Und ich werde Bezug nehmen auf 1. Mose. Auch später schauen wir uns Verse in Kapitel 10 und 11 an. 1. Mose 12, 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham, oder Abram eigentlich, später hieß er Abraham. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk, ein Volk, zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also sehen wir, dass Gott zu Abraham sprach in Vers 1. Und er erschien ihm auch in Vers 7. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach. Dann heißt es in Kapitel 13, in den Versen 14 bis 17, dass der Herr noch einmal zu ihm sprach. Und nochmals, 15, Vers 1, hier schauen wir das uns an, Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung erging. Dann in den Versen 4 und 5, doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn, und er führte ihn hinaus, Vers 5, und sprach, Vers 7, und er sprach zu ihm, Vers 9, und er sprach zu ihm, und in den Versen 13 bis 16, da sprach er zu Abraham, und so weiter. Und er erschien ihm auch in diesem Kapitel, 15, Vers 17. 1. Mose 15, Vers 17. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und ein Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Und es heißt sogar in den Versen 18 bis 21, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt. Wo kommt das dann sonst in der Bibel vor? Gott hatte so ein Verhältnis mit keinem Land sonst, wie er es mit diesem Mann Abraham und später mit seinem Volk hatte. Die Heiden sind also die Nationen, die über die Erdfläche zerstreut wurden, von denen man in 1. Mose 10 und 11 liest. Nun, wenn ihr das andere Kapitel aufgeschlagen habt, könnt ihr auch Kapitel 10 aufschlagen. Vers 1. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs. 1. Mose 10, 1. Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Vers 32. Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Also der erste Vers und der letzte Vers in diesem Kapitel reden von den Söhnen Noahs. Wer waren die Söhne? Die hießen Sem, Ham und Japhet. Vers 2 sagt, die Söhne Japhets waren, und das erstreckt sich bis zu Vers 5. Dann Vers 6, und dies sind die Söhne Hams. Vers 6 bis 20 sogar. Viele Söhne Ham. Und dann die Söhne Sems. Ab Vers 21, auch Sem wurden Kinder geboren. Ihr habt ja von den Semiter, Antisemitismus gehört. Sem, das ist der Sohn Noahs, von dem die Hebräer fortgegangen sind. Das können wir hier auch sehen. 1. Mose 10, Vers 21. Auch Sem wurde Kinder geboren, ihm, dem Vater, alle Söhne Hebers. Habt ihr denn schon von den Hebräern gehört? Okay. Aber Heber war nicht ein direkter Sohn von Sem. Das kommt noch. Vers 22. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Apakshad, Lud und Aram. Aramäer, Assyrer und so weiter. Aber habt ihr schon von Apakshad gehört? Okay. Vers 22. Die Söhne Sems war auch ein Sohn Sems war Arpakshad. Vers 24. Arpakshad aber zeugte Shelach. Und Shelach zeugte Heber. Vers 25. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg. Und später in dem Vers, der Name seines Bruders war Joktan. Und die restlichen Verse, 26 bis Vers 31, auf jeden Fall, glaube ich, auf jeden Fall, die nächsten Verse haben mit Joktan zu tun und nicht mit Peleg, obwohl Peleg in dem Stammbaum Jesu ist. Also Peleg war wichtiger sozusagen. Das sind die Verse, ja, ab Vers 25. Dann, vielleicht müsst ihr eine Seite drehen oder wenden, bei mir doch nicht, Kapitel 11. Nun, der Turmbau zu Babel war in den ersten 10 Verse in Kapitel 11. Und das überspringen wir. Aber Gott hatte den Söhnen oder dem Nachkommen Noahs gesagt, verbreitet euch in der Welt. Und sie sagten, das wollen wir doch nicht tun. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen uns einen Turm bauen. Und Gott sagte, na, mal schauen, was sie da unten alles machen. Und er ging hin, erkundigte sich und sagte, na, dann werden wir einen Strich durch ihre Rechnung ziehen. Und er hat die Sprachen verwirrt. Und seither ist das eine große Verwirrung. Und seither ist es nötig, dass wir Übersetzer haben. Boah, in unserer Tag gibt es so viele Möglichkeiten. Es ist unglaublich, was es gibt. Allerdings ist es ja auch ein bisschen nachteilig, weil der Herr sagte, jetzt reden sie alle eine Sprache und es wird ihnen nicht unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Und wisst ihr, eine ähnliche Situation haben wir heutzutage. Wir können uns alle verständigen durch diese Apps. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe in den vergangenen, das war gestern und vorgestern, 3 ganze Bücher übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Und das hat vielleicht 45 Minuten gedauert. Wie machst du das? Ich werde euch nicht sagen, mit welchem Programm, aber das kann besser übersetzen, als ich es kann. Gut, ihr seid nicht überrascht, aber ich sage euch, nur ich bin überrascht. Wie oft habe ich Stunden und Tage lang, Christian und ich in meinem Keller, da haben an diesem Buch von Jim Berg verändert in sein Ebenbild gearbeitet und geackert. Und dann war das auch nicht gut genug und das haben wir dann Ursel gegeben und sie hat dann weitergemacht. Und heutzutage könnte man, wenn man den Text hat, es so schnell machen. Und dann muss das nur ein bisschen geglättet werden. Peleg. Naja, wir wollten hier nicht über die anderen Sachen reden, sondern 11, Vers 16. Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte. 1. Mose 11, 16. Und nachdem Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Peleg war 30 Jahre alt und er zeugte Regu und so weiter. Wenn wir das weiter verfolgen, sehen wir dann endlich Vers 26, Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und ab da sehen wir immer wieder Abram, Vers 27, Vers 29, Vers 31 und ab Kapitel 12 ist eigentlich die Geschichte mit Abraham. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hin und so weiter. Und es ist eigentlich die Geburtsstunde des Volkes Gottes, das später Israel heißen soll. Es sind also, die Heiden sind diejenigen, von denen es hieß, dass sie Kinder Israels, dass die Kinder Israels sich nicht mit ihnen vermählen sollten. Warum? Denn sie würden, das heißt die anderen, würden das Herz der Kinder Israels von dem Gott Israels abwenden. Das liest man in 2. Mose 34. Und dass das geschah, lesen wir auch in 1. Könige Kapitel 11. Salomo, der Sohn Davids, hatte und liebte viele Frauen und sie haben sein Herz von dem Gott, den er eigentlich liebte, abgewendet. Nun hieß es aber in Römer, dass die Heiden nicht nach Gerechtigkeit gestrebt hatten. Und vielleicht denkt ihr, aber tun nicht alle das, nach Gerechtigkeit streben? Fairness. Kinder, das ist ja unfair. Das ist nicht gerecht. Das ist ein Wort, das sie später mal lernen. Aber Gerechtigkeitssinn, den hat jeder. Aber ob wir wirklich danach streben und schon gar nicht nach der, die Gott hat, die ist eine zu hohe. Und die Bibel sagt, die Nationen tun es nicht. Ich möchte das verdeutlichen in Römer Kapitel 3, in den Versen 10 bis 12, glaube ich. Römer 3 nimmt Bezug auf einige Stellen im Alten Testament. Vers 10, Römer 3, 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, es ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen allesamt oder alle zusammen nichts. Da ist keiner, der gerecht oder Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Nein, die Nationen tun es nicht. Sie trachten nicht. Sie streben nicht nach Gerechtigkeit. Eigentlich die Juden auch nicht. Schaut euch Vers 9 an. Wir haben mit Vers 10 angefangen, aber Vers 9, was? Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Es sind nicht die Schlechten, die aus den Nationen sind, und die Guten, die aus Israel sind, sondern alle sind schlecht. Vers 23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Was heißt denn, dass sie Gerechtigkeit erlangt haben, wenn sie nicht danach gestrebt haben, aber sie haben sie erlangt? Dies wird durch den nächsten Satz erklärt und ausgelegt, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Wir sind wieder in Römer 9. Die Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, haben Gerechtigkeit erlangt. Und zwar, der letzte Satz oder die letzten beiden Zeilen in Vers 30, die Gerechtigkeit aus Glauben. Das sagt uns, wie diese Gerechtigkeit erlangt wird. Wie bekommt man die Gerechtigkeit? Allein aus dem Glauben. Das kann man an verschiedenen Stellen lesen. Ich würde, wenn man Notizen schreibt, Bezug nehmen auf Galater 3, auf die Verse 21 und 22. Aus Glauben, aus Glauben, aus Glauben. Früher hat es Plattenspieler gegeben und ich habe noch in Erinnerung ein paar kaputte Platten aus meiner Kindheit und die Worte, die man immer hörte. Und hier kommt es mir so vor, aus Glauben, aus Glauben, aus Glauben, Kapitel 1, 3, 4 und 5. Und dann wieder in Galater 3. Und übrigens, das ist die einzige Gerechtigkeit, die es gibt. Alles, was sich Gerechtigkeit nennt, die aber nicht aus Gott kommt, ist mangelhaft, ist unvollkommen. Aber dies ist die einzige Gerechtigkeit, die bei Gott gilt. Gott nimmt nur diese Art von Gerechtigkeit an. Und nicht deine, sondern nur seine. Kannst du ihm seine Gerechtigkeit zurückgeben, nimmt er die an. Hast du sie aber nicht, nimmt er auch deine nicht an. Jesaja 64, Vers 6. Denn alle unsere Gerechtigkeiten sind wie ein beflecktes Kleid. Das Beste, was wir haben, ist wie schmutzige Lumpen und die können sehr ekelhaft sein. Glaubt mir. Habt ihr nicht schon ein Gebäude abgerissen, wo das Dach getropft hat und das, was aus Stoff war in dem Haus? Wir wollen ja nicht einmal darüber sprechen. Es kann ja so ekelhaft sein. Und für Gott sind unsere Gerechtigkeiten so etwas. Ja, das waren ein paar Wahrheiten über die Heiden. Aber dann gibt uns Paulus, und der Heilige Geist durch den Paulus, gibt uns auch Wahrheiten über Israel. Israel war sehr bestrebt. Die Kids reden von Strebern. Streber. Ja, und dann denkt man, ja, aber mein Bestrebtsein wird mir Recht geben. Wenn du durchfällst, wenn du keine Arbeit bekommst, werde ich auf jeden Fall eine Arbeit bekommen, eine Stelle oder einen Studienplatz oder was auch immer, Streber. Aber hier steht in den Versen 31 und 32, dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Nun, vielleicht liegt es schon auf der Hand, aber was wird mit Israel gemeint? Nicht geistlicher Israel. Es wird unterschieden zwischen genetischer Israel und geistlicher Israel. Auch in diesem Kapitel hatte Paulus gesagt, und das hatten wir in anderen Botschaften, ab Vers 3. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verwandt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Sie sind meine Verwandten nach dem Fleisch, aber nicht nach dem Geist. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und alle diese Vorteile sind. Und dann Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, aber er spricht davon, dass nicht alle, Vers 7, weil sie Abrahams Same sind, sind auch Kinder. Er unterscheidet, er sagt, sie sind nicht Gottes Kinder, sie sind Abrahams Nachkommen, aber sie sind nicht Gottes Kinder. Kinder der Verheißung sind sie nicht, wenn sie nicht glauben. Aber das hatten wir ein anderes Mal. Was heißt es aber, dass sie nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte? Dass er, Israel. Er versuchte, Israel im Großen und Ganzen, damals versuchte durch Einhalten der Gesetze vor Gott gerecht zu sein. Wenn ich Gottes Gesetze halte, oder zumindest bin ich bestrebt, dann werde ich vor Gott gut dastehen. Ich werde gerecht sein vor Gott. Aber es stimmt wirklich nicht. In Galater 5, Vers 4 sagte Paulus, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Denn kein Mensch kann Gottes Gesetze vollkommen einhalten. Und wenn man das nicht kann, dann braucht man Gnade. Ist man aber bestrebt, nach dem Gesetz vor Gott gerecht zu sein, dann fällt man sozusagen aus der Gnade. Wir reden davon, er ist aus der Gnade gefallen. Aber wir fallen ab von der Lehre der Gnade, wenn wir versuchen, durch Einhalten gewisser Gesetze vor Gott gerecht zu sein. Paulus hat das ganz aufgegeben, Philipper 3, die Verse 6 bis 9, da sagt Paulus, im Hinblick auf den Eifer war ich ein Verfolger der Gemeinde. im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Niemand konnte mir etwas vorwerfen oder halten. Vor Gott war er nicht vollkommen, aber kein Mensch wusste von etwas Schlechtes in dem Leben von Paulus. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es, und er redet jetzt von dem Einhalten der Gesetze, ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und in ihm erfunden werden, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Was heißt, dass Israel das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat? Wie gesagt, es ist keiner gerecht vor Gott. Alle haben gesündigt und verfehlen die Gerechtigkeit. Ich bin Bogenschütze. Kein sehr guter, aber ich tue das schon seit 1997 und davor noch. Aber manchmal, wenn die Zielscheibe zu weit weg ist, erreichen die Pfeile die Zielscheibe nicht. Die Zielscheibe der Gerechtigkeit Gottes ist in so weiter Ferne, dass selbst englische Bögen nicht imstande sind, die Zielscheibe zu erreichen. Und ich bin kein Engländer, aber ich habe gehört, dass sie gute Bögen haben. Sie verfehlen die Gerechtigkeit, die sie vor Gott haben sollten. Habt ihr gewusst, dass ihr vor Gott eine Gerechtigkeit haben sollten oder solltet? Aber alle haben gesündigt und deshalb haben sie diese Gerechtigkeit nicht. Sie kommen zu kurz. Und warum hat er dies nicht erreicht? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken. Du würdest vielleicht denken, das wäre gut, wenn du versuchst, Gottes Gesetze einzuhalten. Ja, Gott will das auch, aber du sollst zur Kenntnis nehmen, du wirst es nie so gut machen können, dass du vollkommen gerecht bist. Selbst wenn du es ab jetzt immer tun könntest. Was ist ja mit den vielen Sünden, die du in der Vergangenheit gemacht hast? Wie wirst du die wieder gut machen? Aber wenn du dein Vertrauen in Jesus setzt, dann bekommst du geschenkt die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt. Das ist die, die gelebt wurde von Jesus. Er ist der Einzige, der keine sündige Natur hatte. Gott kann nicht lügen. Jesus ist Gott. Er kann nicht sündigen. Er wurde in ähnlicher Weise wie wir versucht, doch ohne Sünde. Und als er sein Leib, sein Blut dargebracht hat als Opfer am Kreuz, hat dies für dich und mich gelangt, vollkommen. Na gut, wir haben ein paar Wahrheiten gesehen über die Heiden und über Israel. Aber in diesem Kapitel redete Paulus davon, ist das Wort Gottes hinfällig und ist Ungerechtigkeit etwa bei Gott? Also ein paar Wahrheiten über Gott und sein Wort. Und das finden wir in Römer, noch einmal, Kapitel 9, das ist unser Text heute, Vers 32b und 33. Römer 9, mitten in Vers 32. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Was ist die Wichtigkeit der Worte, wie geschrieben steht? Diese Worte zeigen uns, dass Gott in sich konsequent ist. Gott steht zu seinem Wort. Sein Handeln widerspricht nicht sein Wort. Und das hatten wir in Vers 6 und in Vers 14 gesehen. Gott ist konsequent. Gott steht mit seinem Wort im Einklang. Und wir haben gesehen, ich glaube, es waren 9 verschiedene Stellen, vielleicht waren es mehr, wo Paulus aus dem Alten Testament zitiert hat, um zu zeigen, Gottes Handeln steht im Einklang mit dem Alten Testament. Was ist denn die Wichtigkeit des Anfangs von Jesaja 28, 16? Übrigens, wenn er zitiert hier, siehe, ich lege in Zion, stopp, das ist aus Jesaja 28, 16. Dann gibt es Worte aus Jesaja 8, Vers 14. Okay, wir hatten 28, 16, dann 8, Vers 14 und dann kehrt er zu dem ersten Vers zurück, Jesaja 28, 16. Also siehe, ich lege in Zion einen Stein, dann einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, dann zurück zu dem ersten Vers, und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und was ist die Wichtigkeit dieser Worte, siehe, ich lege in Zion einen Stein? Was ist denn überhaupt Zion? Das ist die Stadt Davids, und ich meine jetzt nicht Bethlehem. In der Weihnachtsgeschichte heißt es, siehe, es ist euch in Davids Stadt geboren und so weiter. Aber die Stadt, die David erobert hat, die er einnahm, hieß Zion und wurde gleichgesetzt mit dem Ort, wo der Herr, Jahwe, wohnen würde auf Erden. Davon kann man an verschiedenen Stellen lesen, darunter auch Psalm 9, Vers 11. Der Herr wohnt in Zion. Psalm 9, Vers 11. Es ist ein Ort, von wo aus Messias regieren wird. Und damit haben die Juden auch gerechnet. Aber es ist auch ein Ort, wo Messias sich als Opfer hingeben sollte und gegeben hat. Und damit haben sie nicht gerechnet. Obwohl es so klar war, im Psalm 22, in Jesaja 53, in Zacharia am Ende, was heißt, die sie durchstochen haben. Eigentlich hätten sie, aber das passte nicht irgendwie in ihre Vorstellung. Und wer legt diesen Stein? Gott legte den Stein. Der Herr Gott, heißt es in Jesaja 28, 16. Und es gibt so viele andere Stellen. Und was ist mit diesem Stein gemeint? Das ist eindeutig Jesus. Petrus sagte, dies ist der Stein, bezogen auf Jesus in 1. Petrus 2, in den Versen 4 bis 8. Jesus, der Grundstein seiner Gemeinde. Jesus, der Stein, der ohne Hände auserkoren wurde und den Königreichen der Weltgeschichte ein Ende setzt. Jesus, der Fels, den Mose anreden und auch ein anderes Mal schlagen sollte, denn er sollte nur einmal geschlagen werden in diesem Bild. Mose zerstörte das Bild, indem er es ein zweites Mal auch geschlagen hat. Aber Jesus, der Stein, was ist die Wichtigkeit des Zitats aus Jesaja 8, 14? Einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses? Gibt es einen Unterschied zwischen Stein und Fels? Vielleicht ein bisschen, nicht ein großer, einen großen. Die Stelle in Jesaja ist hebräische Poesie. Und oft in der hebräischen Poesie wird eine Aussage wiederholt in anderen Worten. Also in der einen Zeile heißt es Stein, in der nächsten Zeile heißt es Fels. Beide Begriffe werden an dieser Stelle gebraucht. Im Neuen Testament gibt es dann die Begriffe Petra und Lithos. P-E-T-R-A und Litos mit TH, L-I-T-H-O-S. Und Petra ist ein Fels, ein Brocken, ist unbeweglich, könnte man fast sagen. Und Litos ist eher etwas, es kann groß sein und schwer. Der Stein vor dem Grab zum Beispiel oder ein Eckstein. Kann aber auch ein kostbarer Stein im Himmel sein. Es kann sogar Steine sein, worauf oder womit man einen anderen steinigt. Aber kann auch groß sein. Bausteine sind Litos. Grabsteine, Mühlensteine, kostbare Edelsteine und bezogen auf Christus der Eckstein und die Bausteine, die auf ihn draufgebaut werden. Für wen ist der Stein ein Stolperstein, ein Anstoß und ein Ärgernis? In Jesaja 8 heißt es für beide Häuser Israels. Es gab Israel und Juda, beide. Israel ging in die Zerstreuung. Soweit ich das verstehe, ist sie nie zurückgekehrt. Juda ging dann nach Babylon und kehrte zurück, weil sie dafür bestraft wurden in einem fremden Land, dafür, dass sie Götzendiener waren, wie wir heute gesehen haben anhand von der Geschichte von Gideon, lernten sie daraus und sagten von nun an keine Götzen mehr. Sie kehrten in ihr Land zurück durch die Gnade des Herrn, bauten ihren Tempel, wohnten in ihrem Land und hielten sich für Gott wohlgefällig. Aber sie waren es nicht. Und als Jesus dann zur Erde kam, hat er sich mit ihnen auseinandergesetzt und er wurde ihnen zum Anstoß und Ärgernis. Gibt es einen Unterschied zwischen Anstoß und Ärgernis? Und da würde ich sagen, auch weniger als zwischen Stein und Fels. Denn die Übersetzungen gebrauchen die gleichen Worte und vertauschen sie und so. Aber ich würde sagen, bei Anstoß trifft man auf etwas, was unbeweglich ist. Also frontal Zusammenstoß. Und bei Ärgernis ist es eher ein Stolperstein, über den man stolpert. Das ist etwas, was in mir, also in einer Person, Emotionen der Verärgerung hervorrufen. Habt ihr das nicht schon gemacht? Ihr steht mitten in der Nacht auf und ihr bleibt so hängen an der Kante des Bettes oder so. Aua, okay, ich habe aus euch eine Reaktion bekommen. Worin lag der Anstoß, das Ärgernis? Benedikt Peters sagt, Christus wurde seinem eigenen Volk zum Anstoß, weil er in Niedrigkeit kam und nicht in Macht, wie sie es sich wünschten. Und er wurde ihnen zum Ärgernis, weil er ihr Streben nach eigener Gerechtigkeit nicht anerkannte. Er entsprach ihre Erwartungen nicht. Und sie seine auch nicht. Was ist die Wichtigkeit des Zitats aus dem Ende von Jesaja 28, 16? Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In Jesaja heißt es, wer glaubt, flieht nicht. Diese Menschen in dem Zusammenhang dachten, wir haben ein Abkommen mit dem Tod. Der Tod lässt uns in Ruhe. Es wird vielleicht Heeresmächte kommen, aber sie werden uns in Ruhe lassen. Jesaja sagte, das stimmt nicht. Wenn sie über euch kommen, werdet ihr ängstlich fliehen. Ihr werdet zu Schanden werden. In Römer 9, 33, ein Zitat, heißt es, wird nicht zu Schanden werden. In diesem Zusammenhang hat es mit der Enttäuschung des fehlgeschlagenen Glaubens zu tun. Wer an Jesus glaubt, für den kommt es ewiglich nicht zu so etwas. Hast du dein Vertrauen in Jesus gesetzt, so wirst du nie und nimmer von ihm enttäuscht werden. Wenn du vor Gericht stehst, und übrigens, es wird ein anderes Gericht sein, ihr werdet nicht in Offenbarung 20, 15 sein. Aber in 1. Korinther 3 und 2. Korinther 5, glaube ich, heißt es, aber vor dem Richterstuhl Christi, da werdet ihr erscheinen, aber da werdet ihr nicht beschämt sein. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir schämen uns der Dinge aus unserer Vergangenheit, die zum Tod führten. Aber wer an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. In wen hast du dein Vertrauen gesetzt? In jemanden, der dich enttäuschen wird, oder in Jesus? Zum Schluss möchte ich nur sagen, wie viele Menschen meinen, sie hätten mit dem Tod, mit der Hölle, mit dem Gericht ein Abkommen gemacht. Wie wird man doch beschämt sein, wenn man am Ende feststellen muss, man hat auf Sand vertraut, anstatt auf den Felsen gebaut. Und du, worauf vertraust du? Vertraust du auf deine eigene Gerechtigkeit, auf das, was du Gutes leisten kannst, was bestenfalls mangelhaft ist? Oder doch lieber auf das, was Christus für dich geleistet hat? Gedenke, du wirst dich vor Gott nicht verstecken können, wenn es zum Gericht kommt. Kein Geschöpf, Hebräer 4, Vers 12 und 13, da steht, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Eines Tages werden die Tote, die Kleinen und die Großen, vor Gott stehen und es werden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wird geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten werden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Offenbarung 20,12. Ist das wirklich die Basis, aufgrund von der deine Ewigkeit entschieden sein soll? Johannes 5, die Verse 28 und 29 lauten, verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Aber wir haben Böses getan. Also wollen wir lieber Bezug nehmen auf Johannes 5,24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort, Jesus spricht, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Glaubst du an Jesus oder an dich selbst? Heutzutage sagt man, glaub an dich. Glaubst du wirklich an dich selbst? Glaubst du an dich, so kommst du ins Gericht. Glaubst du an ihn, hast du ewiges Leben und kommst nicht ins Gericht, sondern bist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Vielleicht bist du dein ganzes Leben lang nicht bestrebt, vor Gott gerecht zu sein. Nimmst du Christus als deine Gerechtigkeit an, so erlangst du sie doch. Vielleicht warst du dein ganzes Leben lang doch bestrebt, vor Gott gerecht zu sein. Verwirfst du aber Christus, so erlangst du die Gerechtigkeit also nicht. Du musst das, was dir Gewinn war, wie Paulus es sagte, um des Christus willen für Schaden achten. Du musst es für Dreck erachten, damit du Christus gewinnst. Nur so wirst du in ihm erfunden werden, indem du nicht deine eigene Gerechtigkeit hast, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens. Philipper 3, 7 bis 9. Ist das für dich ärgerlich? Hab mich so angestrengt. Ich war so bestrebt. Und es hat sich doch nicht gelohnt. Ja, das ist für manche Leute ärgerlich. Stein des Anstoßes, Fels des Ärgernisses. Nimmst du an Christus Anstoß? Das haben auch die Juden. Sie nahmen das Opfer ihres Messias am Kreuz nicht an. und vor Gericht werden sie beschämt sein. Du auch? Es muss nicht so kommen. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Bestrebt sein allein nützt nichts. Ist das nicht ärgerlich? Das muss es aber nicht sein. Nimm Jesus an, anstatt an ihm Anstoß zu nehmen, so wird er dir kein Ärgernis sein, sondern dein Retter. Herr, es ist wunderbar, dass du bereit bist, denen, die nicht nach dir trachteten, doch dein ewiges Leben zu geben. Es ist nur traurig, dass Menschen selbstgerecht sind und dein Geschenk der vollkommenen Gerechtigkeit nicht annehmen wollen, sondern ihre mangelhafte Selbstgerechtigkeit beibehalten wollen, in der bestehen wollen. Aber das geht nicht. Wir bitten, Herr, wir wollen uns nicht über sie erheben. Wir danken dir nur für den Glauben, dass wir durch Gnade errettet sind, nicht aus unseren Werken, damit keiner sich rühmt. Gideon hat sich auch nicht gerühmt seines Sieges mit 300 Soldaten. Und wir wissen auch, dass wenn wir es in den Himmel schaffen, und das werden wir auch, dass es nicht wegen unserer Güte war, sondern nur, weil wir Vertrauen hatten auf den, der der Retter ist, Jesus Christus. Ihn wollen wir rühmen und erheben und ihm wollen wir danken für sein großes Heil. Amen.